Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Host des Podcasts und Redakteur bei der kleinen Zeitung und ich freue mich, heute zwei Gäste hier in Graz begrüßen zu dürfen, nämlich Carmen Oster, dich kennen wir schon aus einer Folge vom Februar dieses Jahres, in der du uns einige Fälle vom Bezirksgericht Fürstenfeld mitgebracht hast. Schön, dass du da bist, wobei ich muss dazu sagen, heute eigentlich gar nicht als Gast, sondern mehr auch in der Rolle des Hosts oder der Gastgeberin.
Danke, dass ich nochmal da sein darf, ja?
Ja, wir freuen uns. Und begrüßen darf ich auch Gerhard Kotgasser. Du hast einen besonderen Beruf, beziehungsweise hattest mit der Pensionierung vor ein paar Monaten, gibt es nämlich diesen Beruf in der Form jetzt gar nicht mehr, aber dazu kommen wir dann noch. Schön jedenfalls, dass du dir Zeit nimmst und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute von ein paar Highlights aus deiner 45-jährigen Tätigkeit in der Justiz berichtest.
Ja, danke für die Einladung.
Und wer sich jetzt wundert, warum wir du sagen, das haben wir vorher so beschlossen. Carmen, du kannst dazu noch was sagen.
Ja, der Gerhard und ich, wir sind viel zusammengesessen, auch abseits der Verhandlungen. Und der Gerhard hat es vorher so schön beschrieben. Wie hast du gesagt, wenn du jemanden, auch wo verhandelt worden ist, gekannt hast, privat?
Ja, dann habe ich ihn in der Verhandlung auch mit du angesprochen, weil es einfach einfacher ist. Ich würde es falsch finden, wenn ich mit jemandem bei du bin und dann aus einem bestimmten Anlass ihn mit sie ansprechen muss.
Deswegen machen wir das heute auch so. Gerhard, als erste Frage, du warst Bezirksanwalt in Fürstenfeld. Das klingt jetzt sehr technisch. Ich finde es spannender, wenn wir vielleicht mit dem anfangen. Du warst im Rahmen dieser Tätigkeit auch schnell Experte in den skurrilsten Fragen. Zum Beispiel hast du dich der Frage stellen müssen, ist es möglich, dass eine Schlange durchs WC kommt und einem Mann in die Genitalien beißt?
Darf ich noch einmal ganz kurz einhaken, nur für den Kontext, worum ging es eigentlich? Es gibt vielleicht ein paar Leute, die diesen ganzen Fall nicht kennen.
Da gibt es ein tolles Video von der kleinen Zeitung, das kannst du vielleicht reinschneiden. Es war so, ein Mann in Graz ist aufs WC gegangen und plötzlich war dort eine Schlange im Klo und hat ihm in die Genitalien gebissen. Und er ist davon ausgegangen, dass das die Schlange eines Nachbarn war, die durchs Klo kam und ihm so quasi ausgekommen ist. Und er hat es ihm angezeigt.
Eine Python, wenn ich mich richtig erinnere.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube ja, als Python. Es war so, der Nachbar von ihm war Schlangenhalter, der hat 13 Schlangen gehalten und das ist natürlich naheliegend der Gedanke, dass die Schlange von dort gekommen sein muss, was aber nicht hundertprozentig beweisbar war.
Okay, ich habe inzwischen das Video rausgesucht. Unser Kollege Michael Wappel war damals beim Schlangenbissopfer und hat mit ihm geredet. Hören wir hier ein paar O-Töne.
Nein, kommt auch nicht im Sinn. Das ist... Ich sage nichts, wenn ich irgendwo im Dschungel wandern darf, da war das normal, nicht? Aber nicht in einer zivilisierten Stadt, nicht? Ich bin aufgesprungen, dann sehe ich die Schlange, dann habe ich da hergesetzt und habe mir eine angeraucht, nicht? So, was mache ich jetzt, nicht? Ja, schon. Was mache ich jetzt? Nicht? Und dann muss ich die Polizei rufen, so, die Nummer ist mir nicht eingefallen, weil es verlauter Schock. Ja, dann habe ich Nachbarn unten aufgegangen gerufen und er ist dann aufgekommen. Ne? Ja, da glaube ich vor euch hin. Ne? Ja, dann ist ja alles sein Weg gegangen. Ist... Ich habe gesagt, ich habe den Kübel gestern reingemacht. Und hab das dann, ich bin nicht aufs Klo aufgesessen. Ich habe einen Kübel reingemacht und habe das dann reingeschüttet und habe wieder. Das ist ein Horror. Das muss man erleben. Da kannst du das nicht vorstellen, wie das ist.
Ja, jetzt haben wir den Kontext und hoffen, dass niemand diesen Podcast gerade am WC anhört.
Wie findet man jetzt heraus, ob eine Schlange durchs Klo kommen kann?
Ja, wie findet man das heraus? Ich habe einfach den Schlangenbeauftragten des Naturschutzbundes Hartberg gefragt, der zufällig ein Freund von mir ist. Und der hat mir gesagt, technisch kaum möglich, aber ausschließen hat er es auch nicht können.
Und Installateur? Hast du Installateure auch befragt?
Installateur habe ich im speziellen Fall nicht befragt. Aber wie gesagt, mir war die Auskunft dieses Schlangenbeauftragten schon eine große Hilfe.
Also ist dieser Fall nicht weiterverfolgt worden?
Nein, ich habe damals diese Anzeige eingestellt und es ist auch rechtlich, hat er rechtlich gehalten. Also es ist kein Fortsetzungsantrag vom Opfer gekommen. Es hat nichts gegeben, was nicht gegeben hat. Also man hat sich mit den verschiedensten Materien auseinandersetzen müssen. Und da man nicht überall Experte ist, muss man im Zweifelsfall Experten zu Rate ziehen. Sei es, man holt ein Sachverständigengutachten ein oder man erkundigt sich einfach im Befreundes- und Bekanntenkreis, die sich mit einer Sache besonders gut auskennen.
Vielleicht einmal anfangs zur Erklärung, welche Fälle hast du denn verhandelt? Bis zu welchen Strafrahmen sind die Fälle bei dir gelandet?
Beim Bezirksgericht werden Straftaten verhandelt, die mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind. Das sind in der Hauptfälle Verkehrsunfälle mit Körperverletzung, Wirtshaus-Disco-Raufereien mit leichten Verletzungen, Diebstähle, also alle Vermögensdelikte bis zu einem Schadenswert von 5.000 Euro. Das ist so die Masse, kleinere Suchtmittelverfahren. Das wird alles beim Bezirksgericht verhandelt und die Vorbereitung dazu, beziehungsweise den Strafantrag, macht eben der Bezirksanwalt. Das Gleiche passiert dann bei Delikten, die strenger bestraft werden, auf Landesgerichtsebene und da ist zuständig für die Strafanträge der Staatsanwalt.
Mhm. Wie ist denn das abgelaufen? Weil du hast ja jetzt nicht jeden Akt, den du behandelt hast, dann die dazu passende Angeklagte oder den dazu passenden Angeklagten gesehen.
Naja, man muss dann davon ausgehen, die Polizei macht einmal die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft, in dem Fall der Bezirksanwalt, ist der Leiter der Ermittlungen. Das heißt, ich beauftrage die Polizei, gewisse Ermittlungsschritte durchzuführen. Das kann von normalen Vernehmungen von Zeugen sein bis zu Hausdurchsuchungen, Festnahmen. Das geht quer durch die ganze Strafprozessordnung. Und oft ist es schwierig, überhaupt den Täter auszuforschen und zu ermitteln. Da braucht man eben die Polizei und eben die Staatsanwaltschaft als leitendes Organ. Konkret ist dann da so, wie gesagt, ca. 3000 Anzeigen werden im Jahr von einem Bezirksanwalt bearbeitet. Davon kommt nur ein kleiner Bruchteil zu Bezirksgericht, weil viele Sachen eingestellt werden aus verschiedensten Gründen, weil man es nicht beweisen kann, weil es nicht strafbar ist, weil es ein Bagatellvergehen ist. Dann gibt es die Möglichkeit der Diversion, das heißt eine Sanktion, die schon die Staatsanwaltschaft ausspricht. Dann kommt der Fall gar nicht vor Gericht. Und dann gibt es eben die Fälle, wo dann der Strafantrag gestellt wird. Dann kommt es erst im Gericht.
Und du warst ja einer der letzten deiner Art am Bezirksgericht Fürstenfeld.
Ich war der letzte der Bezirksanwälte, die nicht bei der Staatsanwaltschaft sitzen, sondern vor Ort beim Bezirksgericht. Die Zentralisierung wird überall durchgezogen, auch bei der Justiz. Das heißt, Bezirksanwalt gehört zur Staatsanwaltschaft. Das, was ich war, dass ich beim Bezirksgericht sitze, das war schon die Ausnahme. Also das war wirklich der letzte der Art in ganz Österreich. War insofern, hat Vor- und Nachteile natürlich. Es war praktischer Vorteil, weil man im Bezirk gearbeitet hat, wo man auch gewohnt hat. Man kennt die handelnden Personen. Ganz wichtig bei Verkehrsunfällen, man kennt die Unfallsituation. Riesiger Vorteil, ist aber natürlich ein Nachteil, weil oft kommt zumindest der Verdacht der Befangenheit auf, wenn man im Umkreis ermitteln muss und dann als Ankläger auftreten muss, wo man auch wohnt, wo man die Leute kennt.
Ist da oft hinten herum probiert worden, so diese Anrufe in der Amtsstube, du Gerhard, du hast da mein Akt liegen, kann man da was machen?
Nicht so direkt. Habe ich eigentlich gar nicht gehabt. Indirekt, ja, insofern, dass man das gesagt hat, was machst du da oder was hast du da vor? Da schwingt vielleicht im Hintergrund schon ein bisschen mit, können wir das vielleicht bestmöglich erledigen. Aber ich habe da auch immer sofort gesagt, ich habe das Gesetz anzuwenden, das ist mein Auftrag, da habe ich auch einen Eid geschworen. Ich kann eine Straftat nicht ungeschehen machen, aber natürlich hat man einen Spielraum.
Wie ist denn das jetzt in der Region? Du hast erst ein bisschen erwähnt, was bei dir so hereinkommt, welche Fälle. Jetzt haben wir zum Beispiel das Hartberger Oktoberfest, den Jünkirtag. Es gibt solche Festeln im Jahr. Waren das einfach immer schon ganz fixe Lieferanten für Fälle für euch?
Ja, ich habe immer gesagt, das sind Quotenbringer. Natürlich, wo viele Leute zusammenkommen und Alkohol im Spiel ist, passieren Straftaten. Das ist eine ganz normale Reaktion, das wird es überall geben. Man hat immer wieder saisonbedingte Ausschläge nach oben an den Straftaten. Die Sommerfestsaison ist so etwas, Silvester, Fasching ist so etwas, da passieren einfach immer mehr Sachen. Ganz extrem war ja, wie stark die Straftaten zurückgegangen sind in den Lockdowns zur Corona-Zeit. Also da war ich, wie meine Kollegen alle, im ständigen Homeoffice, und da war es wirklich so, dass man, wenn man schnell gearbeitet hat, nicht einmal mehr einen Halbtagesjob gehabt hat. Darf man mal gar nicht sagen, aber es war halt so. Ja. Es war halt so. Aber das hat sich dann relativ schnell wieder relativiert, wie diese Zeit vorbei war. Und im Endeffekt hat uns Corona ja eine Masse an Straftaten oder Anzeigen gebracht, die dann schwer abzuarbeiten waren. Angefangen von diesen gefälschten Impfzertifikaten, gefälschten Tests, da ist sehr viel dann im Nachhinein passiert, ja.
Zurück zu den Diskoschlägereien. Hat sich da was verändert in der Brutalität, in der Härte? Oder sagst du, das ist einfach dem Alkohol geschuldet? Wenn der eine den anderen schief anschaut, dann eskaliert es halt manchmal.
Ja, da kann ich jetzt aus der eigenen Erfahrung nur sprechen, weil ich war jetzt 22 Jahre, war ich Bezirksanwalt. In der Zeit ist die Veränderung nicht so krass gewesen, aber zurückgedacht, wie ich noch jung war und in Discos unterwegs war, lang, lang ist her, in der Zeit hat sich schon was geändert. Insofern hat mir ein junger Beschuldigter einmal gesagt, wie ich ihm erklären wollte, den Unterschied zwischen Notwehr und Revanche, hat er mir erklärt, es geht nicht einmal um Revanche. Er muss zuerst zuschlagen, damit er sich Respekt erarbeitet. Mhm. Das ist seine Meinung und Meinung vieler Jugendlicher. Wer zuerst zuschlagt, hat gewonnen.
Du hast jetzt zuerst den Begriff Notwehr verwendet. Der wird ja auch sehr schnell immer ins Spiel gebracht. Also bei jeder Verhandlung, wo es um Schlägerei oder Handgreiflichkeit gegangen ist, habe ich auch gehört, ich habe nur aus Notwehr gehandelt. Und die Richterin und du, ihr habt es dann auch immer ein bisschen probiert zu erklären, die Leute verstehen komplett was Falsches unter dem Begriff Notwehr. Wann ist wirklich Notwehr vorhanden sozusagen?
Ja, Notwehr ist nur die Reaktion auf einen Angriff, der gerade passiert, oder einen unmittelbar drohenden Angriff. Die typische Notwehr, was die meisten Leute sagen, ich habe aus Notwehr gehandelt, ist schon die Revanche. Der hat einen Schlag gekriegt und schlagt zurück. Das ist nicht mehr Notwehr. Wenn der Schlag schon passiert ist und der nicht weiter den angreift, dann ist die Notwehrsituation vorbei. Und das Zweite, was man bedenken muss, ist das, die Notwehr ist immer das gelindeste Mittel, was man anwenden muss. Wenn einer angreift, reicht als Notwehr schon, dass man den wegschiebt und nicht schlägt unter Umständen. Das andere wäre schon eine Notwehrüberschreitung.
Wobei das ja wahrscheinlich dann schwierig zu bestimmen sein wird in der Verhandlung, weil da kommt ja dann dieser emotionale Aspekt, diese Affektsituation dazu, wo man dann wahrscheinlich schwer von jemandem verlangen kann, das in einem Bruchteil einer Sekunde richtig einzuschätzen, was die gelindeste Reaktion ist, oder?
Ja, natürlich. Eine Gerichtsverhandlung ist immer Versuch, eine Situation aufzuklären von außen. Also man ist ja nicht dabei gewesen, man ist angewiesen auf Aussagen der Zeugen. Unter Umständen hat man Kameraaufnahmen, das ist eh schon ein Luxus, wenn man das hat. Und interessanterweise ist ja das, wenn man bei einer so einer Disco-Rauferei 10 Zeugen hat, hat man unter Umständen 10 verschiedene Meinungen dazu und Aussagen dazu. Zumindest 2, weil die Hälfte der Zeuge ist befreundet mit dem Täter und die Hälfte der Zeugen ist befreundet mit dem Opfer. Und diese Aussagen sind schon mal komplett konträr in den meisten Fällen.
Wenn man so eine Karriere Revue passieren lässt, denkt man ja auch gern in Superlative. Oder sagen wir so, ich frage dich jetzt noch den Superlativen. Was war denn für dich die skurrilste Verhandlung, wo du sagst, das vergesse ich nie, weil da haben wir irgendwie gelocht oder das war so dermaßen anders als alle anderen Fälle?
Ja, da gibt's mehrere Fälle, muss ich jetzt schon lachen.
Bitte leg los, wir lauschen.
Naja, den schon erwähnten Schlangenbiss in die Genitalien, der fällt natürlich darunter. Der Fall einer gestohlenen Glühlampe in einem Wert von 9,90 Euro mit verschiedensten Wendungen. gehört dazu. Was ich da bei dem Fall erzählen soll, ist nicht.
Wir haben das beim letzten Podcast schon besprochen. Da haben wir uns gesehen, weil da ist im Lagerhaus in Hartberg verhandelt worden, wo die Richterin gekommen ist. Du bist gekommen, ich bin gekommen. Ich glaube, 2 Polizeibeamte sind gekommen, Mitarbeiter vom Lagerhaus und natürlich der Angeklagte. Also insgesamt fast 10 Leute sind da aufgetaucht. Und es ist verhandelt worden wegen des Diebstahls, eben so wie du gesagt hast, eines Leuchtmittels, wo dann die Schachtel gefunden wurde in einem Hühnerstall. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele haben mich nachher gefragt, aber warum bitte veranstaltet man so einen Zinnober wegen einer Glühbirne? Das ist ja überhaupt nicht in Relation zu setzen.
Naja, das ist ganz einfach erklärt. Es gibt zwar die Möglichkeit, ein Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen, ein sogenanntes Bagatelldelikt. Das ist aber an bestimmten Voraussetzungen geknüpft. Das heißt, einerseits muss der Schaden gut gemacht sein, es muss eine Verantwortungsübernahme des Täters da sein und, ganz wichtig, der Täter muss unbescholten sein. Diese Sachen, diese 3 Kriterien waren da nicht erfüllt. Und dann ist es egal, wie hoch der Schaden ist. Die Straftat ist passiert und die Strafdrohung ist bis zu einem Wert von 5.000 Euro die gleiche. Ob das jetzt 1,50 Euro sind oder 4.999, ist egal. Die Strafhöhe ist das natürlich entscheidend, wie die Straftat ist, aber die Drohung ist einmal die gleiche.
Ja, da geht es wahrscheinlich dann auch um ein Signal der Justiz jetzt an potenzielle Täter, dass man sagt, okay, ihr könnt jetzt nicht unterm Radar fliegen und wir ignorieren euch, wenn der Schaden jetzt eh nicht so groß ist.
Genau, das ist die generalpräventive Wirkung. Jede Verurteilung soll der Bevölkerung klar machen, ein inadäquates Handeln hat Folgen. Ich bin einmal, bevor ich Bezirksanwalt geworden bin, bin ich gefragt worden in einem Hearing, wo ich mich beworben habe für den Posten, wie stehen Sie zur Strafgerichtsbarkeit grundsätzlich? Und mir ist da eine Situation eingefallen, wie ich in die Hauptschule gegangen bin, hat uns ein Lehrer erklärt, warum man Gesetze braucht. Und der hat uns erklärt, stellt euch vor, ihr lebt allein auf der Insel. Ihr könnt machen und tun, was wollt. Kein Mensch stört, weil keiner da ist.
Klingt himmlisch.
Sobald ein zweiter da ist, muss man Rücksicht nehmen. Und man muss Regeln aufstellen. Und wenn man die Regeln nicht einhält, braucht man eine Sanktionsmöglichkeit. Sonst hat es ja keine Wirkung, wenn man die Regeln nicht einhaltet. Und diese Sanktionsmöglichkeit ist eben das Strafgesetz. Und wie ich das den Hearing-Vorsitzenden, also das war damals der leitende Staatsanwalt mit seinen 2 Stellvertretern, erklärt habe, meine Sichtweise, hat der gesagt zu mir, so einfach hat mir das Strafgesetz noch keiner erklärt.
Was lernen wir immer schön brav, dem Lehrer lauschen auch.
Richtig.
Aber jetzt habe ich dich zuerst unterbrochen, Gerd. Hast du noch ein paar superlative Fälle, wo du sagst, das war sehr amüsant?
Ja, wir haben einen Ladendieb einmal gehabt, der das 4. Mal erwischt worden ist, der hat Schuhe gestohlen, zufälligerweise in dem gleichen Geschäft. Und dem haben wir in der Verhandlung das beweisen müssen, dass er gestohlen hat. Und er hat nach jedem Vorhalt hat eine neue Variante aufgetischt. Das hat angefangen, er war gar nicht im Geschäft, haben wir widerlegt. Er hat keine Schuhe gekauft, haben wir ihm widerlegt. Er hat schon Schuhe probiert, aber er hat es nur probiert und hat es nicht kaufen wollen. Haben wir ihm widerlegt. Dann hat er gesagt, ja, er hat die Schuhe schon kaufen wollen, hat sie in sein Auto gesetzt, weil er sein Geldtaschel holen wollte. Haben wir ihm widerlegt, weil er schon gestartet hat, das Auto. Und dann hat er gesagt, er hat das Auto nur deswegen gestartet, damit er das Handschuhfach aufmachen kann, weil er dort sein Geldtaschel drinnen hat. Ist natürlich unglaubwürdig, wenn er 4 verschiedene Varianten auftischt. Ist dann verurteilt geworden zu einer unbedingten Haftstrafe, weil er eben vorbestraft war. Die Geschichte geht aber noch weiter. 3 Monate später kommt seine Frau ins Gericht und sagt, mein Mann haben sie abgeholt mit der Polizei und sie will unbedingt wissen, warum. Und da kommt wieder das Amtsgeheimnis zum Tragen. Die Frau ist keine Partei in dem Verfahren, die haben nicht einmal Auskunft geben dürfen, warum sie den Mann abgeholt haben. Wir haben sagen müssen, wenn sie nur der Mann nicht sagt, wir dürfen es auch nicht sagen.
Wahnsinn. Ja. Aber wegen der, die Frauen, die Ehefrauen sind sowieso gefürchtet. Ich war mal bei einer Verhandlung, da ist ein Beamter beschuldigt worden, sich in einer Sauna entblößt zu haben vor einem Jugendlichen, denke ich. Und da war die Geldstrafe auch relativ hoch. Und das war ihm alles egal, nur am Schluss war ihm sehr, sehr wichtig, kommt dieser Rechtsspruch per Post zu mir nach Hause und kann ich das verhindern? Weil er einfach so Angst gehabt hat, dass die Frau was mitbekommt.
Kann mich erinnern, ja.
Und hat er das verhindern können? Oder ist das einfach die Prozedur, die dann passiert?
Es ist über seinen Rechtsanwalt gegangen. Also er hat es dann so gedreht, dass der Rechtsspruch zum Rechtsanwalt kommt.
Mhm. Das heißt, die Frau weiß bis heute wahrscheinlich nichts.
Nein. Aber zu ungewöhnlichen Verhandlungsorten hast du ja auch noch eine Geschichte. Ich glaube, du hast schon auch einmal in einem Bordell verhandelt.
Richtig, ja. auch eine ganz witzige Situation gewesen. Angeklagt waren 4 Mitarbeiter, also männliche Mitarbeiter des Bordells. Das war der Kellner, Hauswart, Rausschmeißer und so. Also 4 recht stämmige Typen, die sollen einen Gast im Bordell niedergeschlagen haben. Sie haben aber behauptet, nein, das stimmt nicht, der Gast ist stockbetrunken vom Barhocker gefallen und hat sich den Kopf angeschlagen. Lokalanschein ist beantragt worden, ist dann durchgeführt worden, wir sind hinein in das Etablissement. Die Richterin hat sich eine Sitzgelegenheit gesucht, eine Ledercouch gefunden, hat sich hineingesetzt und ist gleich mal verschwunden drinnen. Wir mussten sie wieder rausziehen.
Entschuldigung, ich kenne die Geschichte schon, aber es ist immer gut.
Ja. Dann war eben die Vernehmung der Zeugen, das erste Beschuldigten. Die Beschuldigten haben alles abgestritten, haben ihre Version aufgetischt, haben gesagt, der Gast ist eben vom Barhocker runtergefallen und hat sich den Kopf an der Tanzfläche angeschlagen, die ein bisschen erhöht war, so einen halben, dreiviertel Meter. Die Richterin schaut sich um und sagt, wo ist da eine Tanzfläche? Sagt der, ja, da drüben, in der Größe 1 Meter mal 1 Meter, in der Mitte eine Stange.
Mhm.
Sagt die Richterin, da kann ja niemand tanzen. Sagt der Verteidiger, oh ja, ein Mädel, nur ein Schafftischer.
Es ist aber dann weitergegangen, oder?
Ja, dann ist der Zeuge vernommen geworden. Das war ein Zeuge, der war der Freund vom Opfer. Und die Richterin fragt dann, was haben Sie gesehen von dem Vorfall? Sagt er, ja, gesehen habe ich gar nichts, weil ich war im ersten Stock. Sagt die Richterin, was tun Sie denn im ersten Stock? Was man halt so tut in einem Bordell im ersten Stock? Die Richterin, was denn leicht?
Wer hat sie dann erklärt?
Wieder der Verteidiger.
Auch wieder in sehr eindeutigen Worten, die da sparen wir uns jetzt, glaube ich, an dieser Stelle.
Okay.
Also wir haben schon gesehen, es kann durchaus amüsant zugehen am Bezirksgericht. Es kann aber auch schon sehr an die Substanz gehen, wenn jetzt zum Beispiel Autounfälle verhandelt werden, wo jemand verstorben ist. Du hast mir damals im Interview von einem Fall erzählt, der wirklich sehr berührend war, nämlich auf beiden Seiten, weil einfach dort das Schicksal doppelt einfach sehr schlimm zugeschlagen hat. Kannst du uns da nochmal erklären, was da genau passiert ist?
Ja, für mich der tragischste Fall. Unfall mit dem Motorrad auf der Autobahn. Bei beginnendem Regen stürzt der Motorradfahrer, schlittert auf der Fahrbahn dahin, im Sozius seine Frau. Er schlittert einfach raus, es bleibt unverletzt und die Frau kracht am Asphalt dahin schlitternd frontal gegen die Leitschiene und zwar nicht nur gegen die Leitschiene, sondern genau gegen den Steher und ist an der Unfallstelle verstorben. Dann war die Hauptverhandlung und die Richterin hat den Beschuldigten mit Samthandschuhen angegriffen, weil der eh genug gestraft ist. Man muss nicht dazu sagen, zu Hause war ein 5 Monate altes Kind. Und beim Urteilsspruch, das an der unteren Grenze der Strafdrohung ausgefallen ist, steht eine Frau am Zuschauerraum auf und fängt zum Schreien und zum Toben an. Die Frau ist dann von den Angehörigen aus dem Verhandlungssaal geführt worden und der Mann von ihr kommt dann wieder zurück herein und sagt zur Richterin, Sie müssen meine Frau entschuldigen, sie ist die Mutter des Opfers, also die Schwiegermutter des Beschuldigten und sie hat den Tod der Tochter noch nicht verkraftet und ihr Bestreben war, ihre Hoffnung war, dass der wegen dieser Tat ins Gefängnis muss.
Und das ist so. Das geht schon durch Mark das und Bein, geht durch,
ja. Allein die Situation, man verliert beim Verkehrsunfall die Frau und, ist, und hat das 5 Monate alte Kind, das ohne Mutter dann aufwachsen muss, daheim. Das ist natürlich eine Belastung.
Wie würdest du nach den Jahrzehnten, die du das gemacht hast, deine Menschenkenntnis einschätzen? Sagst du, es gibt Menschenkenntnis, der erste Eindruck zählt, oder sagst du, man kann die Leute nicht nach dem beurteilen, welchen Eindruck sie machen?
So klar kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist oft so, dass der erste Eindruck schon passt, aber man muss bereit sein, man muss offen sein, dass man sich auch zugestehen muss, was man sich getäuscht hat. Ich habe ein einschneidendes Erlebnis, oder nicht einmal Erlebnis, einen Tipp bekommen in meiner Ausbildung. Da hat der leitende Oberstaatsanwalt von Wien, war einer unserer Kursvortragenden, unserer Ausbildner, der hat zu uns gesagt, wenn Sie einen Fall bearbeitet, rate ich euch, entscheidet aus dem Bauch und begründet diese Entscheidung fachlich richtig. Und mit der Methode fährt man ganz gut. Also der erste Eindruck eines Falls, obwohl ich jetzt die Menschen nicht kenne, ich bin Schreibtischtäter in dem Fall, aber man ist emotional dabei bei der Sache, man hat, ich glaube, ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt, wie wer tickt. Und die erste Meinung zu einem Fall ist oft die richtige.
Gibt es vielleicht einen Fall, an den du dich erinnern kannst, wo sich am Anfang alles glasklar präsentiert hat und das dann aber doch völlig anders war?
Ja, das gibt es immer wieder. Vor allem, wenn man dann in der Verhandlung ist und Zeugen teilweise komplett anders aussagen, wie es vor der Polizei ausgesagt haben, kommt da oft ein ganz anderer Ablauf der Situation, der Handlungen zutage. Das passiert schon, ja.
Du hast zuerst diesen emotionalen Aspekt angesprochen. Für mich ist es immer spannend, ich sitze in der Verhandlung drinnen und dann wird zum Beispiel eine Attacke unter Nachbarn verhandelt und ich sitze immer drinnen und denke mir, aber warum ist es so weit gekommen? Und du hast zuerst gesagt, darum geht es eigentlich nicht in der Verhandlung.
In der Verhandlung nicht, ne? Natürlich, damit es so weit gekommen ist, gibt es eine Vorgeschichte immer. Aber in der Verhandlung wird immer nur die Situation beurteilt, die dann Thema der Anklage ist. Berücksichtigen kann man natürlich das Umfeld schon. In der Strafhöhe wird es auf jeden Fall berücksichtigt. Da geht es dann um Provokation, um die Vorgeschichte. Das wird schon berücksichtigt, ja. Aber im Endeffekt geht es nicht um das, ja.
Jede Straftat ist emotional, das ist meistens wirklich emotional getrieben. Was würdest du sagen, welche Emotionen spielen da die Hauptrolle?
Da gibt es viele. Eifersucht, Neid, alle Todsünden kann man da in Frage. Im Endeffekt. Vor allem in den Beziehungsgeschichten. Nicht? Mann schlägt Frau, Freund schlägt Freundin oder auch inzwischen gibt es die Umkehrt auch schon. Da oft Ausgangspunkt Eifersucht.
Ja, Reinhard Haller, der war hier auch schon einmal im Podcast, der hat dazu ja gesagt, dass meistens, also als Grund zugrunde liegende Ursache in den allermeisten Fällen dann die Kränkung ist. Würdest du das auch so sehen?
Ja, sicher auch. Ich meine, bei Disco-Raufereien ist oft nicht einmal das. Nicht? Der Einstiegssatz für eine Rauferei ist, was schaust denn so deppert? Das reicht oft für eine mittelgroße Schlägerei in der Disco. Das ist weit weg von der Kränkung, bin ich der Meinung. Wenn zu mir wer sagt, jetzt schaust du so deppert, reagiere ich nicht einmal drauf.
Ja, ist ja schwer, da einen passenden Satz parat zu haben.
Ich würde sagen, ich schaue auch nicht anders wie du.
Du hast mir auch einmal eine lustige Geschichte erzählt über das lustigste oder amüsanteste Beweisstück, das dir mal vorgetragen wurde. Da ging es um einen Streit unter zwei Frauen und einen fliegenden Schoßhund.
Ja, genau. Angeklagt war eine Frau wegen einer Verletzung im Zusammenhang mit einem Hund. Üblicherweise ist das der Hundebiss. Nachdem der Hund nicht angeklagt werden kann, wird der Hundebesitzer angeklagt in der mangelnden Verwahrung seines Hundes. Und in dem Fall war es aber kein Hundebiss, sondern die Frauen waren sich anscheinend nicht sympathisch. Und die eine Frau hat ihren kleinen Hund quer durch einen Kaffeehausraum auf die andere Frau geworfen. Und zwar im Bereich des Kopfs. Und die hat eine recht wuschelige Frisur gehabt, die Dame, nicht der Hund. Und der Hund hat sich in die Frisur und in das Gesicht für der Dame verkrallt und hat die natürlich gekratzt im Gesicht. Und die andere Dame war eben angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und als Zeuge ist dann geführt worden der Verbands- oder Vereinspräsident, Züchtungsverein von dieser Hundesorte. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für Hundesorte war. Es war eine kleine Hunderasse. Und der hat dann als Beweis geführt, dieser Hund ist absolut harmlos, nicht aggressiv und der tut ja nichts. Und in völliger Verkennung der Situation, dass nicht der Hund als aggressiv gegolten hat, sondern die Frau diesen Hund auf die andere Frau geworfen hat.
Das Problem liegt immer am Ende der Leine, richtig. Also am anderen Ende der Leine.
In dem Fall war keine Leine da.
Also die Hundewerferin hat sich quasi dafür gerechtfertigt, dass ihr Hund eh nicht beißen würde.
Sie hat nicht kapiert, dass sie eigentlich das Problem ist, ja. Was leider öfters der Fall ist bei Angeklagten, muss man sagen.
Das interessiert mich, das ist jetzt vielleicht ein technisches Detail am Rande, aber diese Sachen interessieren mich immer. Ist die dann auch vielleicht wegen Tierquälerei oder in die Richtung auch angezeigt worden? Weil dem Hund wird das ja auch nicht so gut gefallen haben.
Wäre interessant, hätte man auch machen können eigentlich, ja. Wobei es wahrscheinlich eingestellt worden wäre, weil man ja keinen Vorsatz nachweisen kann. Sie hätte den Hund nicht mit dem Vorsatz auf sie geworfen, den Hund zu quälen, sondern die Dame zu verletzen.
Ja, und der Hund ist ja auch nicht verletzt worden.
Der Hund ist meines Wissens nicht verletzt geworden, aber man würde den Vorsatz nicht beweisen können.
Gerhard, du hast einmal zu mir gesagt, weil ich mir gesagt habe, schaust du Anwaltsserien und so, du schaust überhaupt kein Fernsehen, weil ja bei dir so quasi die Show jeden Tag bei den Gerichtsverhandlungen läuft. Aber wenn man jetzt so die Angeklagten und teilweise auch die Verteidiger beobachtet, hat man schon das Gefühl, dass die sehr beeinflusst sind, teils von amerikanischen Serien, die im Fernsehen laufen.
Ja, sicher, den Eindruck habe ich auch. So stellt sich der kleine Maxi Gerichtsverhandlungen vor. Da hat es ja diese Serien gegeben, auch im deutschen Fernsehen, die Richterin Barbara Salisch und was weiß ich, was da gegeben hat. Und wo sehr viele Wendungen in den Verhandlungen passieren, wo plötzlich eine Zeugin ganz aussagt, ganz anders. Kommt zwar auch vor, aber eher in den seltensten Fällen.
Ist denn das europäische Rechtssystem gleich wie das amerikanische oder ist das komplett unterschiedlich?
Nein, das ist komplett unterschiedlich. Ja, das europäische Recht, mit Ausnahme von Großbritannien, das römische Recht und eben das amerikanische Rechtssystem ist dem britischen, dem englischen Rechtssystem ähnlich. Das läuft anders ab, ja.
Jetzt kann man das natürlich nicht ausschweifend erläutern, aber wo besteht der größte Unterschied?
Dazu bin ich auch nicht wirklich Experte, aber was man so aus Amerika halt mitkriegt, es wird halt im Strafverfahren sehr viel verglichen, was im europäischen Strafrecht, im österreichischen Strafrecht nicht gibt. Es gibt zwar eine außergerichtliche Lösung auch, das ist eine sogenannte Diversion, aber auch das ist eine Sanktion, ja.
Wo wir jetzt bei der Strafe sind, das ist auch immer sehr spannend, bei Geldbuße und Geldstrafe. Einer bekommt über 6.000 Euro Geldstrafe, der andere nur 360 Euro. Warum?
Bei einem ähnlichen Delikt.
Beim ähnlichen Delikt, genau. Warum ist das so?
Das ist das Tagsatzsystem. Das besteht aus zwei Komponenten. Die Anzahl der Tagessätze richtet sich nach dem Vergehen und nach der Schwere der Schuld. Und die Tagsatzhöhe richtet sich nach dem Einkommen und den Vermögensverhältnissen. Und diese zwei Komponenten werden miteinander multipliziert. Und da kommen halt manchmal beim gleichen Delikt 360 Tagessätze aus und manchmal 6.000. Das heißt, der die 6.000 kriegt, hat ein dementsprechend höheres Einkommen und höheres Vermögen.
Also es soll jedem gleich wehtun.
Genau, das ist der Hintergedanke. Zum Unterschied vom Verwaltungsstrafverfahren, da gibt es fixe Sätze. Das heißt, einer, der viel verdient, zahlt es aus der Portokasse und beim anderen tut es wirklich weh.
Das zeigt sich dann auch, falls jemand schon einmal einen behördlichen Bescheid diesbezüglich zugeschickt bekommen hat, der kennt das, da steht dann eben der Tagsatz und diese Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, man kann auch, das steht jedem frei, wenn ich das so richtig verstanden habe, anstatt diesen 360 oder 5000 Euro, anstatt dieses Geld einfach zu zahlen, eine gewisse Anzahl an Tagen ins Gefängnis zu gehen.
Konkret geht es doch so, wenn einer, das ist jetzt die Tagsatzanzahl, das haben wir vorher gesagt, das hängt ab vom Delikt und von der Schwere der Schuld. Wenn jetzt einer 100 Tagessätze kriegt, dann kann er diese 100 Tagessätze zahlen oder 50 Tage Ersatzfreistrafe. Immer die Hälfte der Tagessätze sind die Anzahl der Tage, die er im Häfen verbringen muss.
Aber weil du gerade sagst, Häfen und diese Ersatzfreiheitsstrafe, kannst du dich noch an den Fall erinnern, wo die Angeklagte genau in Häfen könnte die auch gehen? Das wäre eher mal spannend. Aber bei ihr war es vor allem eine modische Frage, oder?
Ja, genau. Weil sie muss jetzt dann diese Häftlingsgeheidung tragen, hat sie gemeint.
Und der Richter hat dann irgendwie gesagt, na Gucci haben wir nicht im Häfen. Also sie hat sich dann, glaube ich, für die Geldstrafe entschieden.
Ja,
gell?
Die Kleidung war ausschlaggebend.
Aber überlegen das viele Leute dann bei der Strafverkündung, stattdessen ins Gefängnis zu gehen? Oder ist das eher die Ausnahme?
Nein, eigentlich nicht. Nur ein Beispiel, bei was wir vorher gerade gesprochen haben, bei diesem tödlichen Verkehrsunfall, da hat die Richterin immer wieder zur Auswahl gestellt, zum Beispiel, wer dann der Folge war, 220 Tagessätze oder 110 Tage Gefängnis. Und jeder Beschuldigte, den wir noch gehabt haben bei diesen Verkehrsunfällen, hat sich für die Geldstrafe entschieden. Und zwar die 220 Tagessätze damals, muss man aber dazu sagen, bedingt ausgesprochen. Also nicht auf einer Probezeit von 3 Jahren. Wenn in den 3 Jahren nichts passiert, ist das hinfällig. Und in dem Wissen, dass alle gesagt haben, sowas passiert mir nie mehr in meinem Leben, haben trotzdem sich für die Geldstrafe, die sofort zum Zahlen war, entschieden, weil sie gesagt haben, sie möchten mit dieser Sache abgeschlossen haben und nicht nur 3 Jahre nachdenken müssen, dass ich diese Strafe noch offen habe.
Mhm. Gerd, hat sich denn die Art der Delikte in deiner Laufbahn verändert? Weil zum Beispiel die Technik, also Smartphones, sind immer leichter zu bekommen. Sprichwort Cyberkriminalität, hat sich das bemerkbar gemacht bei euch?
Auf jeden Fall, ja. Also die Cyberkriminalität ist derart gestiegen. Dazu kommt, dass man da wirklich Experte sein muss in manchen Fällen. Die Polizei hat da sehr gut nachgerüstet. Da gibt es wirklich Experten-Teams, die sich mit den Fällen beschäftigen. Wir bei der Staatsanwaltschaft hinken da ein bisschen hinterher. Vor allem bei den Staatsanwälten, die haben größeres Potenzial. Da gibt es noch eigene Abteilungen, aber wir bei den Bezirksanwälten, die 14 Bezirksanwälte, wie die in Graz zum Beispiel sind, da gibt es keinen Experten. Die sind alle gleich ausgebildet und learning by doing. Mhm.
Und ist es dann so dieser Willhabenbetrug, so ich verkaufe etwas und verschicke das nicht, oder ist das schon weit ausgeklügelter?
Das geht, das natürlich auch, aber das geht überall in die richtige Richtung. Also bei uns ist es so, wenn wir so einzelne Anzeigen kriegen, wir schauen dann immer, ob es da schon Cluster gibt, wo man anbinden kann, zum Beispiel die gleiche Bankverbindung irgendwo im Ausland, die gleichen E-Mail-Adressen auf der Täterseite jetzt immer. Wenn man da Verknüpfungspunkte hat, dann muss man davon ausgehen, dass das gewerbsmäßig gemacht wird. Und das ist für uns immer eine angenehme Situation, weil sofort, wenn es gewerbsmäßig geht, dann heißt es, wir sind nicht mehr zuständig, das macht der Staatsanwalt.
Weil mit über einem Jahr Strafe.
Genau, genau.
Ich würde mich gerne nochmal dem Thema Diebstahl widmen, weil da habe ich ja auch schon die volle Bandbreite erlebt. Eine Frau, die wirklich mit Teddybären in der Hand vorne sitzt und bitterlich weint und sagt, ich habe einfach Brot und Gepäck gestohlen, weil wir hatten nichts zu essen, ich hatte das Geld nicht. Und andererseits einen Pensionisten mit Auto und Haus, und der dann irgendwie der Richterin erklärt, ja wegen der paar Euro für die Wurstsäume und das Saftel, geh auch nicht extra aus ins Auto, das Gürtaschel holen. Und du hast mir auch erzählt, zum Beispiel auch bei Frauen gibt es eine Studie, also dass viele gut betuchte Frauen eigentlich oft auch aus Langeweile stehlen.
Ja, ich weiß das auch aus Studien, die Handelsunternehmer selbst finanziert haben und selbst in Auftrag gegeben haben, wo die Mitarbeiter schon dementsprechend geschult werden, dass verdächtig für Ladendiebstahl oft Menschen sind, bei denen man es nicht glaubt. Und eben eine der Personengruppen ist gut situierte Frauen, die nicht berufstätig sind und die aus Langeweile beginnen, solche Nervenkitzel-Geschichten durchzuziehen.
Wie schaut es denn aus bei Mann und Frau? Wer ist geschickter oder wer hat mehr kriminelles Potenzial?
Das ist Gott sei Dank so, dass das ganz unterschiedlich verteilt ist. Also, dass man so ganz gleichmäßig verteilt ist. Ich habe schon irrsinnig gewiefte Frauen auf der Anklagebank gehabt und Männer und genauso viel dumme Frauen und dumme Männer auf der Anklagebank. Also ich sage, die meisten, die beim Bezirksgericht verurteilt werden, werden nicht wegen der Straftat verurteilt, sondern weil sie zu dumm sind, diese Straftat zu geschickt zu verschleiern.
Und jetzt haben wir wieder den Servicepunkt. Wie sollte man sich denn verhalten, wenn man jetzt einmal vor einem Bezirksgericht landet?
Meine Meinung ist, wenn man einen Fehler gemacht hat, soll man zugeben. Das ist das Einfachste. Zugeben, Sanktion, drüber, erledigt, fertig. Wenn man es anders macht, ist das wahrscheinlich der Beginn einer länger dauernden Delinquenz. Also dann kommt man immer wieder zurück. Und vor allem, man muss ja, wenn man eine Straftat verschleiern will, muss man ja meistens eine neue Straftat begehen. Das bleibt nicht aus.
Ich hätte jetzt eine abschließende Frage, außer du.
Nein, nein.
Meine abschließende Frage wäre, jetzt hast du so viel von diesem menschlichen Potenzial von bis irgendwie gesehen. Wie schaut es bei dir jetzt aus, rückblickend betrachtet? Hast du das Vertrauen in den Menschen noch oder sagst du, ist ein bisschen angekratzt?
Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der jeden Menschen vertraut, solange man nicht vom Gegenteil überzeugt. Daran hat sich nichts geändert.
Schön.
Ja, das ist schön, diese Einstellung beizubehalten. Nach 45 Jahren in der Justiz kann wahrscheinlich nicht jeder von sich behaupten. Eine Frage habe ich jetzt doch noch zum Abschluss. Was macht man jetzt nach all dieser Zeit in einer doch sehr intensiven und fordernden Tätigkeit, wenn dann plötzlich die Pension kommt? Hat es da diesen Pensionsschock gegeben? Wie verbringst du jetzt deine Tagesfreizeit?
Nein, Pensionsschock hat es nie gegeben. Ich habe so viele Interessen, so viele Hobbys. Das Problem bei mir ist, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, wie ich 8 Stunden Arbeit im Tag unterbringen soll. Es würde sich nicht ausgehen. Und zusätzlich habe ich noch einige Aktivitäten übernommen. Ich helfe zwischendurch bei einem Buschenschank aus und dort Kellnern. Ich helfe meiner Freundin aus, die hat ein kleines Geschäft. Also genug zu tun.
Also beim Buschenschank, wenn dann Kraft wird und gestritten wird, ist der Bezirksanwalt gleich vor Ort und kann das abhandeln.
Ich komme nur mal zur Gegenfrage.
Ja, vielen lieben Dank, Gerhard Kotgasser, dass du uns heute berichtet hast aus dieser sehr spannenden Karriere. Und danke auch Carmen Oster, dass du heute dieses Gespräch geführt hast mit uns hier bei Delikt. Ich sage vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, überall, wo das geht. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ich freue mich auch über Feedback, Kritik, Anregungen. Also schreibt mir gerne an david.knees@kleinezeitung.at. Danke.
Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Ich schließe mich an.